Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Auch der vorletzte Monat des Jahres geht langsam zu Ende. Herzlich willkommen zu der November-Ausgabe des Funkmagazins. Das ist eine gemeinsame Sendung im Verein Funkforum. Funkforum ist ja ein Zusammenschluss deutschsprachiger Medienredaktionen aus Rumänien und Ungarn. Mein Name ist Christian Erdei. Dankeschön, dass Sie uns hören. Viel Politik, Geschichte, ein interessantes Schulprojekt und Martinsfest. Diese Themen bieten wir heute an. Nun aber etwas näher der Überblick. Rumänien hat gewählt, ein Siebenbürger Sachse wird Staatspräsident des Landes.
Schritt für Schritt. Das ist die Art und Weise, wie ich Politik gemacht habe. Und ich denke, das wird auch die Art und Weise sein, wie ich weitermache. Schritt für Schritt, dann wird es schon gut.
Gewählt wurde auch beim Demokratischen Forum der Deutschen in Banat. Die Organisation hat nun einen neuen Vorsitzenden.
Ich möchte mich sehr kümmern für die Alte. Dann im Bereich Wirtschaft, natürlich im Bereich Politik weniger.
In Ungarn haben die Ungarn-Deutschen im Oktober gewählt, doch nun hat die neue politische Vertretung der Minderheit begonnen, ein Strategiekonzept zu entwickeln.
Das ist kein Wahlprogramm, das ist eben das Programm, mit dem die LDU, wenn sie mitgetragen wird und wie sie mitgetragen wird, von den Ungarn-Deutschen dann in den nächsten Jahren arbeitet.
Pass für Deutschland, ein rumänischer Regisseur, dokumentierte den Kauf von Freiheit der Rumänien-Deutschen.
Ich möchte hier ansetzen und dann irgendwie wird sich ja etwas daraus ergeben, nicht?
Und in Hamruden, Kreis Kronstadt, wurde Anfang des Monats November ein Schulobstgarten mit Apfelbäumen gepflanzt.
Wir hoffen, dass dieses Projekt eigentlich von den Schülern und von den Lehrern weitergetragen wird und auch als Beispiel vorzeigen.
Und am 11. November hat die Deutsche Schule Bukarest das traditionelle Martinsfest begangen.
Wir feiern jetzt Laternenfest, weil die Menschen haben auch mit Lichter gesucht.
Das ist also unser Angebot. Verbringen Sie die Zeit mit uns. Die beste Unterhaltung wünsche ich. Mit Politik fangen wir heute an. Ein Rumänien-Deutscher wird neuer Präsident Rumäniens. Klaus Iohannis gewann für sich in diesem Monat knapp 55% der Stimmen in der Stichwahl gegen den amtierenden Premierminister Victor Ponta. In den deutschsprachigen Medien Europas wurde das Ergebnis der rumänischen Präsidentschaftswahl als Überraschungssieg dargestellt. Groß sind die Hoffnungen, die sich in dem von endlosen Korruptionsskandalen geschütteten Land auf den Rumänien-Deutschen mit seinem angeblich urdeutschen Tugenden fokussieren. Was ist aber deutsch an den Rumänien-Deutschen Präsidenten? Thomas Wagner berichtete darüber für die Medien aus Deutschland.
Haben Sie kein Heimweh nach Rumänien?
Ja, ich habe manchmal Heimweh nach Rumänien, aber ich muss wirklich sagen, seit gestern habe ich richtig Heimweh.
Also plötzlich muss sie so viel über ihr Heimatland erzählen, wie noch nie zuvor in jenen 15 Jahren, in denen die gebürtige Rumänin Antonia Olariu in Konstanz am Bodensee lebt. Immer wieder wird die Literatur- und Sprachwissenschaftlerin das Gleiche gefragt, was sie über die Wahl des Rumänien-Deutschen Klaus Iohannis zum neuen Staatspräsidenten ihres Landes denkt.
Zum ersten Mal habe ich wirklich das wunderbare Gefühl, stolz darauf zu sein, aus Rumänien zu kommen. Ich muss sagen, das war einfach ein wunderbares Gefühl, dass die Rumänen sich gegen Korruption entschieden haben.
Und für den, wie die Rumänen selbst sagen, Deutschen Klaus Iohannis.
Weil man Iohannis mit sehr guten Tugenden assoziiert. Die Deutschen gelten in Rumänien als korrekt, als fleißig.
Die sogenannten Deutschen in Rumänien, von denen Antonia Olariu da spricht, sind in den zurückliegenden Jahrhunderten auf das Gebiet des heutigen Rumäniens eingewandert. Die Siebenbürger Sachsen, zu denen auch Klaus Iohannis gehört, kamen im späten Mittelalter ursprünglich aus der Moselregion nach Zentralrumänien, wurden geschätzt wegen ihrer handwerklichen Fähigkeiten, wegen ihrer profunden Kenntnisse in der Landwirtschaft. Die gleichen Attribute schreibt man den Banater Schwaben zu, die ab Mitte des 18. Jahrhunderts das Gebiet des heutigen Westrumäniens besiedelten.
Data Vitoare.
Darf ich Sie schon mit Präsident anreden? Na, das nächste Mal, sagt der Mann, der gut 1200 Kilometer von Konstanz entfernt, nämlich im westrumänischen Temeswar, an einem Tisch sitzt. Es ist Klaus Johannes höchstpersönlich, der kurz vor der Wahl noch schnell sein erstes Buch geschrieben hat. Der Titel auf Rumänisch, Pass cu Pass.
Das wäre in direkter Übersetzung Schritt für Schritt. Das ist die Art und Weise, wie ich Politik gemacht habe. Und ich denke, das wird doch die Art und Weise sein, wie ich weitermache. Schritt für Schritt, dann wird es schon gut.
Als Rumäniendeutscher gewann er vor 14 Jahren die Bürgermeisterwahl im zentralrumänischen Sibiu auf Deutsch-Hermannstadt. Und damals wie heute stellte sich die Frage, inwieweit die rumäniendeutsche Herkunft wichtig war für den Wahlerfolg. Johannes über Johannes.
Das ist sicher kein Nachteil. Ob es ein Vorteil ist oder nicht, das bleibe dahingestellt.
Im Gegensatz zu vielen hundert rumänischen Politikern der Nachwendezeit, die der Korruption überführt wurden, kann Johannes mit einer Eigenschaft punkten, die zuweilen in rumänischen Politikerkreisen schon als exotisch gilt, nämlich mit einer weißen Weste.
Ich war in keinem dieser Skandale mit drin. Ich komme aus der lokalen Politik. Ich denke, meine Startposition ist eine ganz gute.
Und zwar als erster rumäniendeutscher Staatspräsident in der Geschichte des Landes. Wie sehr die Banater Schwaben, die Satmarer Schwaben, die Siebenbürger Sachsen und all die anderen Einwanderer aus Deutschland die Alltagskultur Rumäniens geprägt haben, zeigt sich heute noch im Sprachgebrauch. So Werner Grimm, Journalist und Germanist aus dem rumänischen Reschica.
Da kommt der Begriff, es läuft Zeiss. Warum Zeiss? Weil Zeiss als Inbegriff der Perfektion da ist. Diese Begriffe verbindet Johannes in sich, in der Mentalität des Volkes wird er als der Deutsche gesehen.
Auch in der Mentalität vieler Rumänen, die mittlerweile in Deutschland leben, so wie Antonia Olario in Konstanz. Noch nie habe sie erlebt, dass so viele Auslandsrumänen bei einer Präsidentschaftswahl an die Wahlurnen in den Konsulaten strömten.
Ich habe auf Facebook verfolgt, wie sich Hunderttausende von Rumänen hier in Deutschland sich gegenseitig unterstützt haben und wirklich im Minutentakt gepostet haben auf Facebook, geht wählen, geht wählen.
Was zu langen Warteschlangen und ziemlich viel Verärgerung vor einigen rumänischen Konsulaten in Deutschland führte, dort war man, ob absichtlich oder nicht, dem großen Ansturm der Auslandsrumänen nicht gewappnet. Für die meisten, die in Deutschland abstimmten, gilt Johannes als Hoffnungsträger.
Ja, wir haben einfach die Hoffnung, dass es besser wird.
Nicht zuletzt diese Hoffnung gibt zu einem Gedankenspiel Anlass, dass Antonia Olario bis zum zurückliegenden Wochenende fremd war.
Also zum ersten Mal seit 15 Jahren kann ich mir vorstellen, wieder in Rumänien zu leben, wenn Rumänien anders wird. Das kann ich mir eigentlich sehr gut vorstellen.
Was ist deutsch an dem rumäniendeutschen Präsidenten? Einen Beitrag von Thomas Wagner haben Sie in den vergangenen Minuten gehört. Wir setzen aber nun das Thema fort. Die Wahl von Klaus Johannes zum rumänischen Staatspräsidenten hat eine besondere Bedeutung, auch für die deutsche Gemeinschaft im Land. Darüber sprach Astrid Weiß mit dem Abgeordneten des Deutschen Forums im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz.
Es ist ein historischer Tag für Rumänien gewesen. Vor allem konnte Rumänien und vor allem die Bürger Rumäniens zeigen, dass 25 Jahre nach der Wende wir hierzulande eine etablierte Demokratie haben. Und zwar, dass die Bürger sich mobilisieren können, wählen gehen und sogar fast gelaufene Wahlen eigentlich umkehren und einen Outsider, der ihren Erwartungen entspricht, wählen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Es ist nicht üblich gewesen in Rumänien. Auch der Beitrag der Social Media, wie sie so schön heißen auf Neudeutsch, also es geht um Facebook und Twitter und wie sie alle heißen, Internet. Die Rolle eben dieser Medien war gewaltig. Die Tatsache, dass vor allem sehr viele junge Leute, die das nutzen, gewählt haben, ist eine Bestätigung dafür. Zweitens ist es ein historischer Tag für die deutsche Minderheit. Die so klein gewordene Minderheit hat trotz aller negativen Aspekten diesbezüglich es geschafft, ihren besten Vertreter eigentlich dem Land zu überreichen. Unser langjähriger Landesvorsitzender Johannes, der so viel Gutes für uns getan hat, beginnt eben jetzt für ganz Rumänien was Gutes zu tun. Und das glaube ich, dass für die deutsche Minderheit ein großer Stolz sein sollte. Drittens freue ich mich ganz persönlich für meinen Freund Klaus Johannes. Wir sind ja seit vielen Jahren befreundet, haben engstens zusammengearbeitet. Ich freue mich sehr für ihn. Es ist die Krönung seiner politischen Karriere und dementsprechend möchte ich ihm gratulieren, ihm Gesundheit wünschen, beziehungsweise wünschen, dass er durch die Ausübung seines Mandats als Präsident diesem unserem Land was Gutes tun wird.
Welche Erwartungen haben Sie an Klaus Johannes als Präsidenten Rumäniens?
Das Wichtigste wäre, dass Klaus derjenige bleibt, den ich kenne, geradlinig, korrekt, prinzipiell. Wenn er seine Prinzipien, seine Art, politisch zu handeln, auch anderen übertragen werden kann in den nächsten 5 Jahren, wäre das ein großer Fortschritt für Rumänien.
Der Abgeordnete des Deutschen Forums im rumänischen Parlament, Ovidiu Ganz, sprach darüber, was die Bedeutung für die rumäniendeutsche Minderheit ist, dass Klaus Johannes zum Staatspräsidenten gewählt wurde. Über Wahlergebnisse sprechen wir auch in den nächsten Minuten. Das Demokratische Forum der Deutschen im Banat hat nun einen neuen Vorsitzenden. Der bisherige Vorsitzende, Professor Dr. Karl Singer, ist nach 24 Jahren Amtszeit von der Spitze des Regionalforums Banat zurückgetreten und wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Seinen Platz übernimmt für die nächsten 4 Jahre Professor Johann Fernbach. Die Entscheidung trafen die Vertreter der Deutschen aus dem Banat am 22. November und die Wahlen beobachtete für das Funkforum Adi Artelean.
Rund 70 Vertreter der deutschen Foren aus Westrumänien kamen am Samstag im Festsaal des Temeswarer Ada Müller-Guttenbrunnhauses zusammen. Es gab eine Vorstandssitzung des Regionalforums, gefolgt von einer Vertreterversammlung. Die Deutschen aus dem Banat wählten ihren Vorsitzenden und einen neuen Vorstand, diesmal für ein 4-jähriges Mandat. Mit dabei waren die jeweiligen Ortsforumsvorsitzenden und je ein Vertreter für 50 Mitglieder. Die Sitzung begann mit dem Bericht des scheidenden Vorsitzenden Karl Singer, der sich in seiner Ansprache auf die Herausforderungen der Deutschen in Rumänien bezog und die Rolle des Deutschen Forums darin hervorhob. Karl Singer hatte das Amt des Vorsitzenden 24 Jahre inne. Davor war er im ersten Jahr nach der Gründung des Regionalforums Vizepräsident. Man dankte ihm durch einen offenen Brief mit einem Blumenstrauß und Stehapplaus. Außerdem wählte ihn die Vertreterversammlung zum Ehrenvorsitzenden.
Wir haben eine gute Leistung gemacht, und zwar, wir haben sagen können heute, wir haben eine Zukunft, auch als kleine Gemeinschaft hier in dem Banat. Und dafür stehen wir hier, stand das Vorstand bisher, stand der Singer als Vorsitzender auch dafür. Und ich bin froh, dass es als neue Übernahme unserer neuen Vorsitzenden, Herrn Johann Fernbach, und des Vorstandes auch weiterhin so geschehen kann.
Der Parlamentsabgeordnete Ovidiu Ganz sprach anschließend über die Wahl Klaus Johannes zum Staatspräsidenten Rumäniens und die weichenstellende Rolle des Deutschen Forums in dessen politischer Laufbahn. Es folgten die Teil- und Tätigkeitsberichte von der Schulkommission, den forumsnahen Stiftungen und dem Jugendforum. Dem langjährigen Geschäftsführer der Adam-Müller-Guttenbrunn-Stiftung, Helmut Weinschrott, wurde die Ehrennadel in Gold des Demokratischen Forums der Deutschen im Banat für seine 25-jährige Tätigkeit erteilt. Nach den Zensorenberichten wurde der alte Vorstand von der Vertreterversammlung entlastet und es kam zu Neuwahlen. Für das Amt des Vorsitzenden war der einzige Kandidat der vom alten Vorstand vorgeschlagene Universitätsprofessor und Konzertmeister der Banater Philharmonie, Johann Fernbach. Er wurde per Geheimwahl mit einer einzigen Gegenstimme zum neuen Vorsitzenden des Regionalforums Banat gewählt.
Ich möchte mich sehr kümmern für die Alte. Es sind ja so viele Alte hier im ganzen Banat. Für die Jugend, die müssen sich mehr beteiligen als bis jetzt. Und ich hoffe, dass Sie über 4 Jahre meinen Platz nehmen. Und dann im Bereich Wirtschaft natürlich, im Bereich Politik weniger. Und dort werde ich mit Herrn Ganz immer sehr viele Gespräche haben, damit wir einig sind in der Positionnahme.
Danach wurde ein neuer Vorstand gewählt. Dieser besteht aus 23 Mitgliedern. Einer davon ist der Vorsitzende, 9 weitere kommen vom Temeswarer Forum, 6 vom Banater Bergland Forum, 3 vom Arader Forum, 1 aus dem Kreis Mechedin und 3 seitens der Jugendorganisation. Der neu gewählte Vorstand verteilte seine Zuständigkeitsbereiche. ein 9-köpfiger Exekutivrat sowie 3 stellvertretende Vorsitzende für die Kreise Temes, Karasch-Severin und Arad stehen hinter dem neuen Vorsitzenden.
Ich bin neu, aber zur Seite steht mir Herr Singer und Herr Weinström und alle Leute aus dem Vorstand. Und wir werden alles behandeln und den richtigen Weg finden, damit alle Mitglieder des Forums zufrieden sind.
Die Vertreterversammlung des Banater Regionalforums beschloss des Weiteren, dass man die Rahmensatzung des Landesforums in Bezug auf die Mitgliedschaft nicht befürwortet und dass die Ortsforen an das Regionalforum je Mitglied nach wie vor 3 Lei als Jahresbeitrag zahlen. Besprochen wurde auch das Datum für die Heimattage der Banater Deutschen im nächsten Jahr. Diese finden am letzten Maiwochenende in Temeswar statt.
Neue Leitung an der Spitze des Demokratischen Forums der Deutschen im Banat. Ein Beitrag von Adi Ardelean haben Sie gehört. Nun Minderheitenpolitik auch aus Ungarn. Ungarndeutsche Hochschulwesen, Erwachsenenbildung, Minderheitenpolitik, Finanzen und Zukunft der ungarndeutschen Medien. Diese werden einige der wichtigsten Punkte in der Strategie der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen in der neuen Legislatur sein. Mit der Erarbeitung eines Konzeptes hat die LDU an der Klausurtagung am Ende des Monats in 5 Kirchen begonnen. Vorsitzende Otto Heineck spricht darüber. Die Reporterin ist Eva Gerber.
Wichtig war jetzt, dass wir die Ausschreibungen für die Direktorenstellen des Valeriak-Hochschulzentrums und des Friedrich-Schiller-Gymnasiums angenommen haben. Wichtig war auch, dass dank der Haushaltslage das Schiller-Gymnasium umschichten konnte und modernisieren kann, neue Tafeln, also digitale Tafeln beschaffen kann. Also Haushaltsmodifizierungen waren auch auf der Tagesordnung. Wir hatten eine geschlossene Sitzung, wo wir über den Valeria-Koch-Preis entschieden haben und auch über die Ehrennadel für das Ungarn-Deutschtum, also über unsere höchste Auszeichnung, die wird dann am 11. Januar übergeben. Ich glaube aber, dass der Sinn solcher Wochenenden, Klausurwochenenden auch darin besteht, dass man sich menschlich näher kommt. Das ist jetzt nach den Wahlen auch sehr wichtig, weil ja die Hälfte der Vollversammlung aus neuen Mitgliedern besteht, dass man sich ein bisschen unterhält, auch länger austauscht, dass man bei einem Glas Wein auch ein bisschen was plaudern kann, also dass man sich auch menschlich näher kommt. Man wird schließlich in diesem Gremium 5 Jahre lang zusammenarbeiten. Es ist nicht egal, welches Klima in diesem Gremium herrscht. Ich bin da auch sehr zuversichtlich. Das ist eine sehr gute Truppe, denke ich. Auch die Neuen haben sich sehr schnell zurechtgefunden.
Aber so die ersten Eindrücke, denn ich habe ja auch eine gewisse Kritik gehört, dass zu viele Neue gekommen sind und dass das bedeutet, in den ersten Jahren zumindest, dass sehr viel ganz einfach widerstandsloses Händchen hoch bedeuten wird.
Ja, wissen Sie, manchmal bekommt man Kritik, weil man nichts ändert. Wenn man etwas ändert, dann wird das kritisiert. Also ich nehme das ehrlich gesagt nicht besonders ernst. Das sind Nörgeleien größtenteils auch. Ja, sicherlich muss man die neuen Mitglieder in die Arbeit integrieren. Dadurch, dass wir so halbe sind und dadurch, dass wir auch unter den neuen Mitgliedern doch Vollversammlungsmitglieder haben, die in der Vollversammlung neu sind, aber sonst ja sehr, sehr lange schon oder die Jugendlichen auch viele Jahre schon in der ungarndeutschen Bewegung gearbeitet haben, in der GOTU, in den Volkstanzgruppen, als Musiker, als Studenten, ist das, glaube ich, keine besonders schwere Aufgabe, sie in diese Arbeit zu integrieren. Aber auch dazu dient dieses Wochenende, also sie einzuführen, zu integrieren. Und nicht zuletzt muss auch erwähnt werden, dass wir beginnen mit einer strategischen Arbeit, also mit einer Planungsarbeit für diese Legislaturperiode bis 2020, also so eine Art Agenda 2020. Was will die LDU erreichen in den verschiedenen Bereichen Kultur, Bildung, Politik? Wie wir uns verhalten wollen, welche strategischen Ziele wir verfolgen.
Dieses Programm, womit die LDU sich an dem Wahlkampf beteiligt hat, das war ja ziemlich allgemein formuliert. Hier haben wir ja auch gerade von dem parlamentarischen Sprecher gehört, es müssen konkrete Aufgabenstellungen, konkrete Fragen, konkrete Problembereiche genannt werden. Nur so kann man weiterschreiten.
Beides muss gemacht werden. Man muss sich längerfristige Ziele setzen, ein strategisches Ziel, wie soll dieses Ungarn-Deutschtum in 20 Jahren und nach unserer Meinung aussehen, was wollen wir erreichen. Man muss dann natürlich auch die konkreten Schritte definieren, die zu diesem Ziel führen. Einerseits mit einer methodischen Vorbereitung, wie wir vorzugehen haben, wie wir die ganze Arbeit angehen sollen und andererseits dann auch schon mit inhaltlichen Themen. Wir dürfen uns nicht beeilen, es dauert sicherlich einige Monate. Monate, bis dann ein Entwurf da ist. Aber dann muss ein Entwurf da sein, auch diskutiert werden kann in der breiten ungarndeutschen Öffentlichkeit, über die Medien, in den Vereinen und so weiter. Und dann müssen wir irgendwann dieses Strategiekonzept auch absegnen.
Das ist eine ganz wichtige Frage, wie man an die breite ungarndeutsche Öffentlichkeit kommt. Welche Kanäle, welche Quellen, welche Möglichkeiten dazu die LDU findet. Denn das wird ja auch, und damit sage ich keine Neuheit, auch als Kritik sehr oft formuliert, dass das eine ziemlich interne Gemeinschaft ist und vielleicht etwas wenig in die Öffentlichkeit kommt.
Ja, wenn es darum geht, dass unsere Öffentlichkeitsarbeit nicht optimal ist, besser sein müsste, dann stimme ich dem zu. Daran wollen wir auch ändern. Das ist auch ein Teil dieser strategischen Arbeit. Also wie können wir uns quasi besser verkaufen, wie können wir uns besser präsentieren, nicht nur in der ungarndeutschen Öffentlichkeit, sondern auch generell in Ungarn und in diesem Umfeld als Nationalität, als Minderheit. Wie man sonst dieses Konzept, diese Strategie dann diskutiert, da muss man, glaube ich, nicht das Gelbe vom Ei erfinden. Wir haben in 400 Gemeinden deutsche Selbstverwaltungen. Wir haben etwa in dieser Größenordnung Vereine, wir haben Institutionen. Es gibt die medialen Möglichkeiten. Wichtig ist,
die wurden jetzt extra, und Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, die wurden jetzt extra unterstrichen, also Kosten extra Medien genannt. Bedeutet das, dass die LDU selbst Medien ausbaut, die selbst eine Medienarbeit betreibt, um besser zum Beispiel in die Öffentlichkeit zu kommen?
Ich habe natürlich auch meine eigenen Vorstellungen, was unsere Medienarbeit und unsere Medien angeht. Das ist auch eine Sache, die man dann in diesen Teams intern einmal diskutieren muss und dann auch Entscheidungen treffen sollte. Aber zum Beispiel die Frage, ob Printmedien längerfristig eine Zukunft haben oder ob man eher online arbeiten sollte oder nur online arbeiten sollte oder beides parallel machen sollte. Zum Beispiel die Frage, ob man und wie man es erreichen kann, dass die öffentlich-rechtlichen Medien, deutschsprachigen Medien, ungarndeutsche Sendungen wesentlich bessere Voraussetzungen bekommen für ihre Arbeit und für die Redaktionen für ihre Arbeit und die Hörerinnen und Hörer und die Zuseher, damit sie die Sendungen auch sehen und hören können zu normalen Sendezeiten und Ausstrahlungszeiten. Das ist auch ein Teil, wie geht man damit an die Politik auch heran. Viele Aufgaben, die wir jetzt in den nächsten Monaten zu meistern haben, und wenn wir soweit sind, dass wir sagen, das ist so ungefähr die Vorstellung, was wir uns vorgestellt haben als Strategie, dann muss das in der Öffentlichkeit diskutiert werden, in der ungarndeutschen Öffentlichkeit vor allem, damit dieses Konzept, diese Strategie auch mitgetragen wird, weil wir können sehr viele schöne Konzepte ausarbeiten, wenn sie nicht mitgetragen werden. Man kann sich hinsetzen und an einem guten Nachmittag ein schönes Konzept schreiben. Man hat
gewiss bestimmte Erfahrungen schon gesammelt, denn das ist ja nicht die erste Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, die gibt es ja jetzt schon zum sechsten oder wievielten
Jahr. Ja, sicherlich hat man viele Erfahrungen. Man hat ja auch Teilergebnisse, Teile von dieser Strategie, die bereits fertig sind. Ich erinnere zum Beispiel an das Leitbild für das Bildungswesen. Das ist im Großen und Ganzen fertig, bestimmt die Richtlinien bis 2016. Allerdings gibt es dort auch mindestens zwei Bereiche, die noch ausgearbeitet werden müssen, nämlich der Hochschulbereich und die Erwachsenenbildung. Da haben wir Nachholbedarf, das müssen wir nachholen in dieser Leitbildarbeit und das Leitbildarbeit fortsetzen und auch längerfristige Konzepte bis 2020 oder noch länger perspektivisch formulieren. Also es geht jetzt darum, dass man versucht, für die nächsten 5-6 Jahre die Richtlinien zu bestimmen. Das ist kein Wahlprogramm, das ist eben das Programm, mit dem die LDU, wenn sie mitgetragen wird und wie sie mitgetragen wird, von den Ungarndeutschen dann in den nächsten Jahren arbeiten.
Ein Strategiekonzept entwickelt die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen für die neue Legislatur. Darüber hat unsere Kollegin Eva Gerner den Vorsitzenden der Landesselbstverwaltung, Otto Heineck, gefragt.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Nach Politik zur Geschichte, und zwar wie sie in einem Film aufgearbeitet werden kann. Von 1968 bis 1989 gab es zwischen dem kommunistischen Rumänien und der Bundesrepublik Deutschland ein geheimes Abkommen, das es über 240.000 Deutschen aus Rumänien ermöglichte, auszuwandern. Der Tausch war klar. Menschen gegen D-Mark. 1,5 Milliarden bis zu 3 Milliarden sollen geflossen sein. Diesen Kauf von Freiheit dokumentierte ein rumänischer Regisseur namens Razvan Georgescu mit Hilfe eines deutschen rumänischen Produktionsteams. Nicht allein technische Details und politische Aussagen stehen dabei im Vordergrund, sondern eher das persönliche Drama der Volksgemeinschaft, der Familien und Individuen, die durch Habgier von Opportunisten zerrissen wurden. Ein Beitrag von Astrid Weiß.
Ich habe einen Preis gehabt, aber wenn ich jetzt daran denke, was der Preis irgendwo zwischen 2.000 und 10.000 Mark war, dann hat man uns eigentlich doch ziemlich billig verkauft, nicht?
Gleich zweimal hatten Temeswara die Gelegenheit, den Dokumentarfilm »Ein Pass für Deutschland« zu sehen. Beide Male war er gut besucht, wenn auch die Reaktionen unterschiedlich ausfielen. Viel bedrückter sah man sich den Streifen über den Menschenhandel während des Kommunismus im Festsaal des Adam-Müller-Gutenbrunn-Hauses an. Dagegen hatte man den feinen Humor des Regisseuren in der Westuniversität bei der Ausstrahlung mehr genossen. Für Răzvan Georgescu bedeutet der Film in erster Linie mit der Vergangenheit aufzuräumen.
Mitte der 90er Jahre, als ich zum ersten Mal von diesem Handel zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumänien erfahren habe, direkt von Helmut Kohl damals, habe ich für die BBC gearbeitet und er hat mir, als er gehört hat, dass ich Georgescu heiße, hat er mir dann erzählt von dieser Geschichte an Mitte der 90er Jahre. Und das blieb dann hängen und ich wusste davon nichts. Ich bin zwar in Temeswar aufgewachsen, in der Lenau-Schule, habe schon mitbekommen, wie alle meine Freunde und auch meine zukünftige Frau dann ausgewandert sind, aber welcher Mechanismus dahinter stand, das habe ich nie gewusst. Und so wurde meine Neugierde geweckt und so entstand dieser Film. Die Zeit musste kommen für diesen Film. Und zwar sowohl bei den Betroffenen, bei den Deutschstämmigen aus Rumänien, den Banaterschwaben, aber auch den Siebenbürger Sachsen, dass sie den Mut und die Distanz da ist, damit sie sich artikulieren. Es braucht alles seine Zeit. Und das war sehr schwierig, Leute zu finden, die bereit waren, zum Beispiel über die Schmiergeldzahlungen zu reden. Man hätte den Film auch vorher nicht machen können, einfach aus dem Grund, weil in Deutschland Teile dieser Dokumente immer noch unter Verschluss sind. Und man hätte ihn auch nicht früher machen können, weil erst durch den Film meines Kollegen und Freundes Ernst Meinhardt von der Deutschen Welle, der zum ersten Mal einen Bericht über diesen Handel in der Deutschen Welle gemacht hat und Herrn Hüsch zum ersten Mal interviewt hat. Erst durch ihn wurde, sagen wir mal, so eine gewisse Öffentlichkeit für dieses Thema erzeugt.
Es war ja so eine Welle und so ein Drang für also Ausreisen, sodass kein anderer Ausweg uns geblieben ist.
Einer der Interviewten aus dem Film ist Karl Hahn. Ein Schlesburger, der über Deutschland, die Schweiz und Kanada wieder den Weg nach Siebenbürgen gefunden hat. Dass man damals für seine Ausreise Geld gezahlt haben soll, hat er nur kurz vor dem Filmen erfahren.
Es gibt keine Zufälle. Es hat sich so getroffen, dass ich in Hermannstadt war und da war eben dieser Vortrag von Hüsch, weil er das Buch zusammen mit der Hannelore Bayer herausgegeben hat über den Freikauf. Und ich war halt im Saal und dort habe ich es erfahren und ich konnte es nicht glauben, dass die rumänische Regierung einerseits alles Mögliche versucht hat, um mich nicht aus dem Land herauszulassen. Und als ich dann auf der anderen Seite war, hat sie Geld dafür kassiert, weil ich hinübergekommen bin. Nicht wahr? Und das war eigentlich so dann ein Anstoß für mich, am Ganzen teilzunehmen.
Karl Hahn ist eher optimistisch, was die Zukunft der deutschen Gemeinschaft in Rumänien betrifft, hat jedoch an die entsprechenden Entscheidungsträger bzw. Organisationen auch etwas auszurichten.
Seit über einem Jahr schlage ich mich damit herum, welches meine Rolle sein sollte. Und ich glaube, am ehesten würde ich gerne danach trachten, dass vielleicht eine andere Art von Landwirtschaft betrieben wird. Dieses generiert dann vielleicht ein bisschen mehr Interesse an dem Land, denn Rumänien ist ja zum großen Teil ein Agrarland. Die ganzen siebenbürgischen Vergangenheiten sind ja eng mit Land verbunden. Dadurch, dass ich Bauer bin, habe ich ein anderes Verhältnis zu der Natur, zu Lebensmitteln, zu dem, was das Leben lebenswert macht. Und ich möchte hier ansetzen und dann irgendwie wird sich ja etwas daraus ergeben. Ich habe ein gewisses Problem mit den Sachsen, die Schwaben kenne ich nicht so gut. Dass sie immer wieder von einem Kulturerbe reden, dass sie um ihre Kirchenburgen besorgt sind, aber dass eigentlich sehr wenig getan wird, was dieses Land etwas attraktiver und anziehender für die nächsten paar Generationen macht. Und ich glaube, meine Rolle wäre es, und ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn es mir gelingen würde, die jungen Menschen irgendwie zu motivieren, in Siebenbürgen, im Banat, in Rumänien, in Europa, auf dieser Welt danach zu trachten, in Einheit zu leben. Man muss sich Rechenschaft geben, dass Geld die Welt regiert, aber letzten Endes viel weniger bedeutet als Glück und Zufriedenheit. Und alle Politiker reden von Glück und Zufriedenheit, aber wenn es darauf ankommt, dann sind auch andere Interessen im Vordergrund. Und meine Rolle, glaube ich, ist die der Erziehung und dass Leute voneinander erfahren. Unser größtes Problem als Menschen ist es, dass wir immer irgendwie vereinzelt kämpfen. Ich glaube, das war auch für mich in Kanada der Fall. Es ist sehr schwierig, Gleichgesinnte zu treffen. Sie sind überall, aber sie haben Schwierigkeiten, sich dazu zu bekennen und herauszukommen und dann mit ihr Schulter an Schulter zu kämpfen. Und ich liebe das Wort Kampf nicht, aber wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen uns kennenlernen, wir müssen sehen, dass wir mehr gemeinsam haben, als was uns trennt. Und deshalb bin ich auch gerne hergekommen, nicht warum zu sehen, dass vielleicht dieser Schritt endlich einmal getan wird.
Zu sehen ist in Ein Pass für Deutschland oder International Trading Germans nicht nur eine Reportage über die Verhandlungen auf geheimer Ebene oder wie Politiker damals und heute über das Thema denken, sondern mehr die persönlichen Erfahrungen der Deutschen aus Rumänien, sagt Regisseur Răzvan Georgescu.
Es ist, glaube ich, viel zu einfach, viel zu reduziert, die Auswanderung der Deutschen aus Rumänien einfach durch die Tatsache zu begründen, dass es einen Kommunismus Ceausescu-nationaler Prägung gab. Nein, ich glaube, die Gründe liegen viel weiter zurück. Und um das zu verstehen, muss man schon wissen, dass es die Deutschen waren, die 1945 enteignet wurden. Nur die Deutschen wurden enteignet nach dem Krieg. Dass es die Deutschen waren, die in der Waffen-SS und in der Wehrmacht dienen durften, in Anführungszeichen durften. Das war so ein freiwilliges Muss, wie ein Protagonist auch sagt. Und dass die in den 50er Jahren nach dem Krieg auch in die Sowjetunion deportiert wurden und dann in die Baragan-Steppe, zum Beispiel die Banater Schwaben, die 30 Kilometer von der jugoslawischen Grenze lebten. Das alles war so ein stetiger Prozess des Verlustes von Vertrauen in einer Zukunft in Rumänien. Und das gipfelte halt mit dem Kommunismus. Aber all das muss man erzählen, um zu verstehen, wie es kommen konnte, dass innerhalb von 22 Jahren von 1968 bis 1989 240.000 Deutsche aus Rumänien gegen Entgelt verschwanden und im Jahre 1990 weitere 115.000 fluchtartig das Land verließen.
Die inoffiziellen Gespräche, die würde ich mal mit etwa 1.000 Begegnungen bezeichnen. Die offiziellen Gespräche waren es 313.
Der knapp 90-minütige Dokumentar zeigt eine Vielzahl von Zeitzeugen, die geheimen Verhandlungsführer auf deutscher wie auch auf rumänischer Seite, die politischen Entscheidungsträger auf deutscher Ebene, die rumänischen Schmiergeldkassierer, aber auch einzigartiges Archivmaterial, das zum Teil in Erstausstrahlung zu sehen ist. Wer den Film Ein Pass für Deutschland noch nicht gesehen hat, kann ihn demnächst im Fernsehen verfolgen oder auf DVD kaufen.
Pass für Deutschland, ein rumänischer Regisseur, dokumentierte den Kauf von Freiheit der Rumänien-Deutschen. Astrid Weiss war die Reporterin. Hier das Funkmagazin. Christian Erde ist mein Name. In Hamruden, Kreis Kronstadt, wurde Anfang des Monats November ein Schulobstgarten mit Apfelbäumen gepflanzt. Die Stiftung Michael Eminescu Trust, deren Schirmherr Prinz Charles von Großbritannien ist, hat mit Unterstützung der lokalen Behörden den Obstgarten neben der Gymnasialschule der Ortschaft angelegt. Schulobstgärten haben früher in vielen Dörfern Siebenbürgens existiert und wurden von Lehrern und Schülern im Unterricht genutzt. Die Anlage aus Hamruden soll wie ein Klassenzimmer im Freien funktionieren. Koordinatorin des Projektes ist Michaela Türk. Eine Aufzeichnung von Gabi Messei.
Das kleine Projekt ist eigentlich Teil eines größeren Projektes, das wir kofinanziert haben von der Schweiz im Rahmen des Schweiz-Rumänischen Kooperationsprogramms, das wir voriges Jahr im Juni angefangen haben. Dieses kleinere Projekt hat als Ziel die Konservierung der lokalen Obstsorten und die Wiedereinführung des Obstanbaus im Lehrplan, aber auch die Förderung des Obstverzehrs bei Jugendlichen. Die Idee kam eigentlich, eine alte Tradition wiederzubeleben, weil in der Vergangenheit eigentlich in fast allen Dörfern Siebenbürgens Schulobstgärten gab, die von den Lehrern benutzt waren, um den Schülern beizubringen, wie und wann man Obstbäume pflanzt, wie sie getropft und gepflegt werden. Leider sind fast alle diese Schulgärten verschwunden, so dass wir jetzt anfangen, im Rahmen dieses Projektes diese Tradition wiederzubeleben. Und die Schüler werden diese 30 Apfelbäumchen pflanzen und werden sie dann auch pflegen und in ein paar Jahren dann auch die Früchte essen. Die Schüler haben auch Flyer bekommen, die wir im Rahmen dieses Projektes gedruckt haben, wie das Pflanzen gemacht wird, wann die Bäume geschnitten werden und wie sie gepflegt werden müssen, damit sie gesund bleiben und auch Früchte tragen. Und wir hoffen, dass dieses Projekt eigentlich von den Schülern und von den Lehrern weitergetragen wird und auch als Beispiel vorzeigen. Wir pflanzen eigentlich auch in einem anderen Dorf, Kreis Kovasna, in Braduc, haben wir angefangen mit diesen Schülern dasselbe Projekt, also diesen Schulobstgarten anzulegen, angefangen. Und sie sind auch sehr engagiert und sehr glücklich, dass wir das mit ihnen durchführen. Ich glaube, mit diesem Beispiel, finanziert von der Schweiz und mit den anderen Schulobstgarten, haben wir doch ein paar Schritte weiter gemacht und werden in der Zukunft dann in mehreren Dörfern diese Schulobstgarten wieder anlegen.
Hier das Funkmagazin im Monat November, und in diesem Monat, also im November, ist auch das Fest der Martini. Am 11. November hat die Deutsche Schule Bukarest das traditionelle Martinsfest begangen. Unsere Kollegin Monika Strava war dabei und berichtet.
Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir.
Am 11. November wird traditionell das Martinsfest begangen. Es ist der Festtag des heiligen Bischofs St. Martin, der mit einem Bettler seinen Mantel teilte. Der Martinstag wurde auch an der Deutschen Schule Bukarest gebührlich gefeiert. Nach Einbruch der Dunkelheit versammelten sich die Kindergarten- und Grundschulkinder mit ihren Erziehern und Lehrern und natürlich auch den Eltern im Schulhof, um dieses schöne Fest gemeinsam zu feiern. Der Schulleiter Könneke Costa hieß alle herzlich willkommen und wünschte ein gelungenes Fest, auf das man sich lange im Voraus vorbereitet hatte, denn der Stolz jedes Kindes war wohl die selbst gebastelte Laterne, denn ein Umzug ohne Laterne ist ja gar kein richtiger Martinsumzug.
Wir feiern St. Martin. Wir haben Laternen gebastelt. Wir haben Kekse gebacken, jede Klasse. Wir gehen jetzt mit den Laternen herum und die fünfte spielt ein Theater vor.
Ich gehe mit meiner Laterne. Dieses Lied wird jährlich am 11. November zum Martinstag gesungen, dem Tag der Nächstenliebe. Aber warum feiert man eigentlich diesen Tag mit einem Laternenumzug? Und wer ist der heilige St. Martin gewesen?
Er war ein Mann, er hatte Mitleid mit den anderen Armen und er hat ihnen gegeben, was er konnte. Einmal hat er einen Bettler gesehen und er hat gebettelt und dann hat er den Mantelteil abgeschnitten und dann hat er ihn dem Bettler gegeben und ist mit dem halben Mantelteil weggegangen. Und dann wollten die Leute, dass er Bischof wird, aber er wollte nicht. Er ist im Gänsestall gegangen, hat sich versteckt, aber die Gänse haben einen Krach gemacht und dann sind sie mit Lichtern gekommen und dann haben sie ihn gefunden und er musste Bischof werden. Und wir feiern jetzt Laternenfest, weil die Menschen haben auch mit Lichter gesucht.
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, 6, 7 trugen auch zum guten Gelingen des Festes bei, und zwar führten sie die Szene auf, in der St. Martin den Mantel mit dem frierenden Bettler teilt. Die Kinder lauschten dem Geschehen aufmerksam zu, doch die Vorfreude auf den richtigen Martinsumzug war größer.
Es ist eine ganz große Feier, weil wir mit den Laternen spazieren gehen können. Ich freue mich sehr auf das Essen und wie es alles so schmecken wird.
Ich mag es, weil wir
wir mit den Laternen auch im Dunkeln gehen und die leuchten so schön.
Früher war es ganz einfach. Man steckte eine Kerze in die selbst gebastelte Laterne und schon konnte der Laternenumzug beginnen. Doch die Zeiten haben sich geändert. In diesem Jahr verzichtete man auf Kerzenschein, stattdessen nahm man kleine Glühbirnen, die man per Schalterdruck an- und ausschalten konnte, denn Sicherheit geht vor. Das wussten auch die Kleinen.
Also wir gehen in den Heeresdrohpark. Wir dürfen jetzt nicht mehr mit Kerzen, weil die Bodyguards da sind. Sie lassen uns nicht, weil sie glauben, es würde da brennen.
Aber dann setzte sich der Laternenzug zur Freude der Kleinen in Bewegung.
Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne. Da unten leuchten wir. Wie schön es klingt, wenn jeder singt. Rabimberabamberabum, bum bum. Wie schön es klingt, wenn jeder singt. Rabimberabamberabum, bum bum.
Nach dem Laternenumzug kehrten Klein und Groß in die Schule zurück, wo leckeres Gebäck und Saft auf die Kleinen und Glühwein auf die Erwachsenen wartete. Das Martinsfest der Deutschen Schule Bukarest klang in einer entspannten Atmosphäre aus, bevor die Laternen am späten Abend erloschen.
Mein Licht ist aus, wir gehen nach Haus.
Funkmagazin.
Und so viel passte in die November-Ausgabe des Funkmagazins rein. Das Funkmagazin ist eine gemeinsame Sendung vom Verein Funkforum. Das ist ein Zusammenschluss deutschsprachiger Medienredaktionen aus Rumänien und Ungarn. Christian Erdei haben Sie heute am Mikrofon gehört. Im nächsten Monat melden wir uns sogar zweimal. Einerseits mit sehr schönen Weihnachts- und Adventsthemen. Andererseits hören Sie auch einen Jahresrückblick. Solange können Sie sich auch im Internet informieren. Unsere Adresse lautet www.funkforum.net. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Wir sprechen Ihre Sprache.